Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Kennen Sie den heiligen Michael? Der sitzt da drüben am Fenster. Und den heiligen Manfred, der sitzt da ganz vorne. Und dann haben wir hinten noch einen heiligen Daniel sitzen. Die heilige Stefanie sitzt dort so hinten übrigens. Ich könnte jetzt vielleicht alle mal vorstellen, wäre ja nicht schlecht. Würde man mal wissen, wer wieder der andere so ist oder so weiter. Es kommt ja nicht alle nur hier aus der Nachbarschaft. Aber darum geht es mir jetzt nicht, dass wir eine Vorstellung machen. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, okay, wer war denn eigentlich hier der besonders Fromme in unserer Gemeinde? Das ist jetzt der Heilige als Nächstes. Wir haben alle unsere Stärken, unsere Schwächen. Wir haben alle unsere Schuld vor Gott und Menschen auch. Und ich stelle Ihnen schlicht einfach Menschen vor, die mit dem heiligen Gott leben wollen, wen ich jetzt eben so nannte, die einfach ihr Leben bereinigen wollen, damit es heilig ist und die auch heilig sein wollen. Vielleicht sagt der ein oder andere, hallo, ich will das eigentlich auch, warum hast du mich nicht genannt? Natürlich hätte ich jetzt eine ganze Reihe nennen können, die sie alle eigentlich die sogenannten Heiligen sind, aber wir sind nämlich alle Heilige, wenn wir mit Gott, dem Herrn, leben wollen. Doch gleichzeitig stimmt natürlich, dass wir dabei keine vollkommenen Menschen sind. Gleichzeitig stimmt natürlich, dass wir dabei unsere Ecken und Kanten haben. Hier geht es auch nicht um Heiligenscheine und hier geht es auch nicht um heilige Scheine, die ich vielleicht in meinem Schubfach sammle, von Taufe bis Konfirmation. Hier geht es darum, dass ich im Herzen bei mir Gott den Heiligen haben möchte. Den Heiligen Sohn, den Heiligen Geist. Und seit den ersten Seiten der Bibel geht es Gott darum und bemüht sich Gott darum, aus uns Menschen Heilige zu machen. Das ist das uralte Thema. Gott geht uns nach, damit wir zu ihm gehören. Gott geht uns nach, so wie er Adam nachgegangen ist, wie er Abraham nachgegangen ist, der Bärbel und der Brigitte und so weiter. Alles, was uns passiert, soll uns deutlich machen, du kannst eigentlich dein Leben nicht alleine leben, sondern du brauchst diesen Heiligen, den himmlischen Vater. Du kannst deine Hausfassade zwar schön aussehen lassen und trotzdem brauchst du den Heiligen. Alles, was da aufgeschrieben ist, was er aufschreiben ließ in der Bibel, soll deutlich machen, dass du dahin kommst, zu diesem Heiligen und mit dann dazugehörst. Der Heilige bemüht sich seit Jahrtausenden darum, noch bevor wir den ersten Atemzug getan haben auf dieser Erde, das, und auch den letzten tun, bemüht er sich jeweils darum, dass wir mit ihm leben, dass wir zu ihm gehören, dass wir Heilige werden. Alles, was Jesus sagte und lebte, sollte uns das deutlich machen. Selbst sein Opfer, dass sich der Heilige geopfert hat, damit wir Heilige werden und damit wir in der Gegenwart und in der Zukunft vor ihm bestehen können. Im Hebräerbrief heißt es so, nach Gottes Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Heilig wird man nicht erst in Rom gesprochen, heilig wird man dort gesprochen, wo man sich entscheidet, zum Heiligen zu gehören, das Opfer des Heiligen für sich in Anspruch zu nehmen. Und ich weiß, dass schon in Nordhausen viele heilig gesprochen worden. Auch in dieser Kirche oder drüben im Pfarrhaus oder in dem Rüstzeithaus wurden Menschen heilig gesprochen, weil sie sich mit dem Heiligen verbunden haben, mit dem himmlischen Vater. Und so durchzieht das auch in der Bezeichnung die Bibel, das Neue Testament, die Briefe. Im Kolosserbrief lesen wir, zieht als die Heiligen herzliches Erbarmen an. Oder im 1. Korintherbrief: Ihr seid reingewaschen, ihr geheiligt und gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Oder wir lesen im Hebräerbrief: Der Herr erzieht uns zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Im 1. Petrusbrief: Ihr aber seid das heilige Volk. Im 1. Thessalonicher Brief: Der Herr lasse euch wachsen, damit eure Herzen untadlich seien und in Heiligkeit. Wenn es auch ungewöhnlich klingt, kann ich im Namen Jesu nur es so sagen: Werden Sie ein Heiliger, werden Sie eine Heilige. Wir werden damit nicht fehlerfrei oder so. Und manchmal sind wir auch ganz schön komische Heilige, manchmal werden wir komische Heilige, aber gottmütig auf jeden Fall auf jeder Seite der Bibel darum, dass wir zu ihm gehören und Heilige werden. Warum die lange Vorrede in diesem Sinn? Weil wir heute beginnen wollen, uns einen Brief anzusehen, und zwar den Philipperbrief im Neuen Testament. Und der ist an die Heiligen geschrieben. Und dabei kann es eben nicht darum gehen, dass da nur eine bestimmte Gruppe in Philippi damit gemeint sei oder vielleicht eine Gruppe, die in Rom heilig gesprochen wurde. Er ist einfach an die geschrieben, die zum heiligen Gott gehören wollen, und erstens speziell an die, die in dem Sinne in Philippi lebten. Wobei jetzt trotzdem sie alle sitzen bleiben können, die sie nicht in Philippi leben. Und auch die, die sich vielleicht noch nicht zu den Heiligen in dem Sinne zählen, da hat Gott so viele Dinge aufgeschrieben, aufschreiben lassen im Philipperbrief, dass da genug für uns drin steht, egal ob wir damals in Philippi gelebt haben oder jetzt hier oder wie weit wir auf dem Weg sind mit dem Heiligen. Ich lese uns die ersten beiden Verse aus dem Philipperbrief vor im Kapitel 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und den Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die gute Nachricht für alle an dieser Stelle: Sie bekommen einen Brief und müssen nicht schriftlich antworten. Sie brauchen nur mündlich reagieren, indem Sie den Brief lesen und indem Sie darüber nachdenken und indem Sie dann Gott Ihre Antwort sagen, darauf reagieren, mit ihm darüber reden. Und das wünsche ich uns, wenn wir in diesen Wochen, nächsten Wochen und Monaten uns mit diesem Brief beschäftigen, dass es immer ein Stück auch Antwort von Ihnen gibt, Gott gegenüber. Was hat er in dem Brief für Sie aufschreiben lassen? Wenn wir heute einen Brief schreiben, dann gibt es einen ganz typischen Anfang: Liebe Annegret, hallo Mike, werter Herr Schubert. Und bei manchen Briefen gibt es noch oben so einen extra Briefkopf dann so. Oder oben gibt es dann den eigenen Namen mit der Firma und so weiter und Ort und Datum und Empfänger. Solche Formen gab es schon damals. Das ist nicht eine Erfindung vielleicht unserer deutschen Bürokratie, sondern das hat es schon im Römischen Reich gegeben. Als Paulus einen Brief an die Philipper schreibt, fängt er oben recht förmlich an. Ich lese es nochmal: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus, Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesu Christi. Das ist also der Briefkopf. Die Bibel ist keine trockene Zusammenstellung irgendwie von Texten vielleicht, damit wir sonntags was hier vorzulesen hätten, hat jemand mal irgendwas aufgeschrieben dazu. Ist auch nicht das Lebenswerk eines christlichen Philosophen, nein. Es gibt Geschichtsbücher, es gibt Liederbücher, es gibt Predigtbücher und es gibt Briefe in der Bibel. So kann ein antiker Brief ausgesehen haben, nein, da ist es zu sehen für mich da. So kann ein antiker Brief ausgesehen haben, der, also die haben ja das nicht so einen schönen Kuli oder sowas gehabt, einen Feinliner, sondern solche Stifte, angespitzte Rohre oder Federkiele. Und Tintenfässer hatten sie auch schon, ja, Glas gab es damals schon. Und dann haben die da mit der Hand drauf geschrieben und es sieht nicht gekleckst aus. auf einem Papyrus, das ja so nicht so schön glatt ist wie unser Papier, sondern eher manchmal fast so wie Leinen oder sowas ähnliches ist, das so. Und diese Briefe, die sind mitten aus dem Leben. Und es gibt einen, zum Beispiel den Philemon-Brief, da geht es eigentlich um eine ganz alltägliche Regelung, wo man was miteinander zwischen den Menschen regeln will. Und so ist die ganze Bibel ein Buch aus dem Leben und für das Leben. Der Brief beginnt wie damals eben, Briefe beginnen mit dem Absender zuerst. Paulus und Timotheus sind der Absender. Als zweites kommt dann der Titel. Man hat immer seinen Titel dazu geschrieben, wenn man ein politisches Amt hatte, ich bin der Minister sowieso oder ich bin der Anwalt sowieso. Paulus sagt in seinem Schreiben, in wessen Dienst er steht, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Und dann kommt drittens der Empfänger, die Adresse, hier an alle Heiligen in Jesus Christus zu Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. Und dann kommt viertens immer ein erster kurzer Gruß. Man wünschte sich Gesundheit oder Gesundheit für den römischen Kaiser. Paulus liegt etwas anderes am Herzen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Gruß ist für Paulus etwas ausführlicher, nicht bloß so ein kurzes Wort. Es wird vielleicht manchmal bloß Shalom dagestanden haben, wenn es ein hebräischer Brief war, in Hebräisch geschrieben. Doch Paulus hat ein anderes Anliegen an dieser Stelle, dass man Gnade und Friede vor Gott hat. Das ist ihm ganz wichtig und das hat man durch Jesus Christus. Und davon wird dann in dem ganzen Brief immer wieder auch die Rede sein. Wir sehen einen ganz gewöhnlichen Briefanfang, nur mit verändertem Inhalt, also passend zu dem Brief, dem Inhalt dann auch und diesen Adressaten. Und so wird das, was im Leben vorhanden ist, aufgegriffen und von Gottes Geist geprägt. Paulus hat keine neue Literaturgattung erfunden für die Bibel. Er hat nicht nur etwas Faszinierendes und Aufregendes in irgendeiner Weise erlebt und damit nur gearbeitet. Gut, in seinem Leben gab es Engel und Träume und Zeichen und Wunder, doch genauso wurde das ganz Alltägliche und das Übliche aufgegriffen. Nicht einfach nur mitgemacht, was so war, rechts und links, sondern es wurde dann geprägt von Jesus und geheiligt. Unser Leben als Christ spielt sich hauptsächlich nicht in fantastischen christlichen Abenteuern ab, obwohl Gott sehr überwältigend und in sehr fantastischer Weise handeln kann in unser Leben auch hinein. Doch in erster Linie kommt es darauf an, dass unser alltägliches, übliches Leben von Jesus geprägt ist. Wann komme ich zur Arbeit? Wem vergebe ich? Wofür nutze ich die Zeit? Wir hatten ein Stück vorhin davon gehört, dass das unser Leben verändert, wenn wir wissen, dass wir mit Jesus leben können und er in uns ist. Wie benehme ich mich beim Buseinsteigen, wofür gebe ich das Geld aus, welche Filme und Illustrierten interessieren mich, wen unterstütze ich mit meinem Auto, wer bekommt einen Weihnachtsgruß, wie begegne ich meinem Nachbarn, was schreibe ich in meinem Brief, in meiner E-Mail, in meinen Status. Jesus möchte unseren Alltag prägen, nicht nur Gottesdienstbesuche, Tischgebete, Kirchensteuern und Bibelfreizeiten. So gibt es auch eine konkrete Geschichte für Philippi im heutigen Griechenland. Wir sehen mal so ein Stück von Philippi, was jetzt da noch so übrig geblieben ist, was man manchmal ein bisschen wieder aufgebaut hat. Philippi, wenn ich dieses Wort übersetze, dann heißt das einfach Pferdefreund. Ist ein schöner Ort, wer möchte da nicht wohnen? Also all die Pferdeliebhaber ziehen nach Philippi. Es ist im Grenzgebiet zwischen Europa und Asien. Damals auf dem direkten Weg eine Verbindung nach Rom gab es. Philippus der Zweite, das war der Vater von Alexander dem Großen. Er vergrößerte damals im 7. Jahrhundert vor Christus diese Stadt und deshalb hat man sie auch nach ihm benannt, Philippi. 31 vor Christus war es eine römische Kolonie geworden. Ausgediente Soldaten wohnten dort. So lesen wir es auch später in der Apostelgeschichte. Und so nannte man Philippi auch manchmal Klein-Rom. Keine Mischbevölkerung wie in den Hafenstädten sonst üblich, sondern hauptsächlich von Römern bewohnt. So waren dort auch nur wenige jüdische Menschen. Es gab keine Synagoge, nur einen stillen Ort am Fluss, wo man miteinander betete, die Menschen, die dem jüdischen Glauben nachgingen. Und dort könnte man noch ein Theater sehen, das könnte auf einem nächsten Foto sein. Das hat man auch dann wieder da so ein bisschen zurechtgemacht. Es gab einen Marktplatz, Bibliothek und Sporthalle und Bäder. Und wie kam Paulus dorthin? Auf der zweiten Missionsreise kam Timotheus und Paulus nach Troja. Das ist sein nächstes Bild. Und davon sieht man auch nicht mehr so viel. Auch an der Grenze zwischen Asien und Europa. Und dort rief ihn Gott in einem Traum nach Europa. Und über Samothrake und Neapolis kam er dann nach Philippi. Wir sehen uns das mal auf einer Karte an. Dort sehen wir zwei Kreise. Also Sie können einmal den Stiefel von Italien sehen, dann sehen Sie unten am rechten Rand, das ist die Küste von Israel. So, und in der Mitte oben haben wir dann den Übergang von Asien, heutige Türkei, in das heutige Griechenland. Und Troja liegt noch in Asien und dieses Philippi liegt dann schon in Europa. Paulus war das erste Mal damit in Europa. Vor ihm waren schon andere, zum Beispiel in Rom, in Europa. In Philippi bekehrte sich die Purpurhändlerin Lydia, die er bei der Gebetsstätte am Fluss kennengelernt hatte. In Philippi machte er dem Wirken eines Wahrsagergeistes, einer Frau, ein Ende. Und die Herren, die davon profitierten, damals ihr Geschäft mit dieser Wahrsagerin machten, sie traten dann gegen Paulus und Silas auf und sie wurden verhaftet, kamen in den Kerker. Und dort im Kerker lobten sie Gott um Mitternacht und es kam ein Erdbeben, dass sich die Türen öffneten. Der verzweifelte Kerkermeister fragte nach seinem Heil und er ließ sich taufen, wurde Christ. Hier entstand eine Gemeinde, die Paulus sehr ans Herz gewachsen war. Auf einem nächsten Foto kann man noch sehen, Reste, die werden gezeigt als die Reste eines Gefängnisses in Philippi. Paulus und Silas waren in einem Gefängnis in Philippi. Diese Gemeinde war Paulus sehr ans Herz gewachsen. In vielen Gemeinden wollte er finanziell selbstständig sein. In Philippi ließ er es zu, dass man ihn finanziell unterstützte. Nun kam sein Brief aus der Gefangenschaft, wahrscheinlich aus Rom. Eventuell war es einer seiner letzten Briefe, wie er sich auf sein Sterben einstellte. Und trotzdem ist es ein Brief, dem auffällig viel von der Freude die Rede ist. Von der Freude, weil Heilige in erster Linie nicht komische sind, sondern frohe sind. Froh sind, dass ihr Leben mit dem Heiligen geordnet sind. Dass sie froh sind, dass ihr Leben ein ewiges Leben ist, ihr heiliges Leben ein ewiges Leben. Und weil sie froh sind, dass der heilige Glaube einmal ein heiliges Sehen wird. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.